Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute soll es um die WM 2026, aber insbesondere um die Stoffkultur und damit verbunden die Macht der Trikots gehen. Fußballtrikots sind längst mehr als Sportbekleidung. Sie sind Träger von Erinnerungen, Identitätssymbole, Sammlerobjekte und globale Modeartikel geworden. Manche Trikots stehen für ganze Fußballergenerationen, für Weltmeisterschaften, Kindheiten oder auch Fußballmythen. Zur WM 2026 wird diese Stoffkultur größer denn je. 48 Nationen, Milliarden Umsätze und ein globaler Wettbewerb der Sportartikelkonzerne. Adidas, Nike und Puma produzieren mehr als 77% aller Nationaltrikots des Turniers und prägen damit die visuelle Sprache des Turniers. Doch was macht so ein Fußballtrikot eigentlich ikonisch? Warum erleben Retro-Designs gerade so ein großes Comeback? Und wie viel Identität steckt überhaupt heute noch in so einem modernen Nationaltrikot? Darüber spreche ich mit Autor, Trikothistoriker und Podcaster Steve. Gemeinsam reden wir über legendäre Trikots, Stoffe, Farben, Sammlerleidenschaften und die Frage, warum ein Stück Stoff manchmal mehr über Fußball erzählt als eine ganze Dokumentation. Steve, zum Anfang, vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen. Also das ist eine relativ große Community rund um die Trikots. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Wer bist denn du? Zu welchem Bereich gehörst du? Und was ist deine große Leidenschaft rund um die Trikots?
Also ich bin kein klassischer Trikotsammler. Ich sammle die Geschichten hinter den Trikots. Ich habe natürlich auch 70 Trikots. Ja, klar, Gladbach, Everton, Eishockey, Montreal Canadiens. Aber ich sammle eigentlich Trikotgeschichten. Ja, also ich sammle die Geschichten dahinter und das ist, was mich fasziniert und das hat historische Gründe.
Wie hat das begonnen? Wann war, also gab es so ein erstes Trikot und so ein erstes Ereignis? Was war so der Startpunkt deiner Vita? Und vielleicht kannst du noch ganz kurz deine Vita aktuell vorstellen. Also du hast dann ja eine unglaubliche Expertise, hast mittlerweile mehrere Bücher geschrieben und einen Podcast, dass so die Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Eindruck bekommen über dich.
Also angefangen hat alles mit Mitte 80er Jahre, also mit dem Interesse. Ich habe mir damals die Kicker-Sonderhefte gekauft, Bundesliga-Kicker-Sonderhefte, und habe als erstes die Mannschaftsfotos angeschaut und habe dort geguckt, wer ist neuer Ausrüster, wer ist neuer Trikotsponsor. In den 80er Jahren war es natürlich meistens Adidas oder Puma, da gab es nicht viel andere, außer Pony mal zwischendurch und Joma. Aber sonst war es eigentlich immer Puma und Adidas. Aber die Trikotsponsoren waren natürlich immer andere. Das war so der Beginn. Und richtig losgegangen ist es dann halt Anfang der 90er Jahre, als sich der Markt geöffnet hat und da neue Trikotausrüster auf den Markt kamen. Und da hat mich das dann wirklich gepackt. Und dann wurde es wirklich spannend. Und das war auch der Auslöser im Grunde für meine Bücher. Mein erstes Buch, Bundesliga-Trikots, habe ich 2017 angefangen zu recherchieren. Die Idee dafür hatte ich ja 2006 schon bei der WM in Deutschland, aber da gab es halt diese ganze Sammlerszene noch nicht. Oder es gab es schon, aber weil sie halt nicht sichtbar war, weil es noch keine Social Media in der Form gab oder in den Anfängen war. Und deshalb konnte ich das Buch auch erst 2016, 2017 beginnen und habe dann auch die Sammler gefunden. Mit dem ersten Buch kam dann auch praktisch und die Zusammenarbeit mit den Sammlern kam dann auch diese Expertise und dieses Interesse nochmal viel stärker. Und ich hatte es ja, glaube ich, auch schon erwähnt, ich habe ja während meiner beruflichen Tätigkeit im Medienbereich habe ich ja immer alles gesammelt, was zum Thema Sponsoring oder Ausrüsterwesen in den Fachzeitschriften erschienen ist. Und das habe ich halt ausgerissen und habe das gesammelt. Das war meine Sammelschaft. Oder Printmedien, Zeitschriften, Kicker-Sonderhefte, Freunde, Fohlen Echo und die ganzen Geschichten. Das ist praktisch meine Recherchegrundlage, auf der ich mich heute auch bewege.
Vielleicht nochmal zu den Sammlern, die dann eben solche ja werthaltigen Erinnerungsstücke haben. Wie wird denn in der Regel, wenn du bei den Sammlern bist, so ein Trikot präsentiert? Ist das geschützt im Schrank? Wird das nur mit Handschuhen angefasst? Befindet sich das in einem, Bilderrahmen entsprechend aufbereitet? Wie werden denn die Trikots bei solchen Trikotsammlern ja aufbewahrt?
Wie ich gesagt habe, die haben ja teilweise 600 Trikots, 800 Trikots, Tausende Trikots. Also der Platzbedarf ist immens. Viele haben sich ja mittlerweile auch ein eigenes Trikotzimmer eingerichtet. Ja, also wenn man die auf Facebook sich anguckt, da kann man viele von den Sammlern auch finden, auch Instagram mittlerweile natürlich. Da sind viele Sammler mittlerweile präsent und zeigen ihre Sammlungen ja auch entsprechend in den Schränken. Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Trikotzimmer, wo ich war, und das eine oder andere ist so voll, also jetzt bei dem Stuttgart-Sammler zum Beispiel, wo ich letzte Woche war, da ist es so voll, da passt gar nichts mehr rein. Der braucht eigentlich noch ein zweites Zimmer oder ein größeres Zimmer, wo das alles verstaut werden kann, und das hängt in Schränken, das ist sortiert nach Jahrgängen, also das ist sehr faszinierend. Du gehst dann in das Zimmer und die gehen dann an den Schrank und ziehen das Trikot raus und dann sagen, das ist das Trikot von der Saison so und so. Und so, und das sind die Besonderheiten. Das heißt also, das Gleiche, was ich mache mit meinen Geschichten im Ausschuss der Wesen, das anhand von Fakten, oder jetzt, wo du gesagt hast, der Afrika-Podcast jetzt mit Daniel, der erzählt dir halt aus dem Kopf heraus alles über die afrikanischen Mannschaften beim Afrika-Cup. Und so geht es mit den Sammlern genauso. Du gehst ins Zimmer und sagst, ich hätte gerne, zeig mir doch das Helmut Rundel-Trikot oder zeig mir das Trikot vom VfB Stuttgart aus der Saison so und so. Und dann geht er an den Stand und hier, das ist das Trikot, was du gesucht hast, oder? Das hast du gemeint. Und dann kann er dir dazu eine Geschichte erzählen. Und das können die meisten Sammler. Also die meisten Sammler haben dann auch zu ihren Trikots, die sie da haben, eine Geschichte. Was ich faszinierend finde, ist immer, und das unterscheidet uns auch manchmal von den Sammlern, oder unterscheidet mich von den Sammlern extrem, mich interessiert nicht so sehr die Geschichte des Trikots an sich. Also wer hat es getragen? So, das ist, was die Sammler halt immer spannend finden. Ne? Das habe ich von dem und dem bekommen, und der hat mir seine persönliche Geschichte erzählt, oder der Sammler erzählt mir dann seine persönliche Geschichte, die er hat mit dem Trikot. Mich interessiert mehr die Geschichte des Trikots selber. Wie gesagt, wer ist der Hersteller? Was für ein Etikett ist drin? Wer hat das produziert? Wer ist der Trikotsponsor? Welche Merkmale gibt das Trikot her? An welchem Spiel wurde es getragen? Ist es ein Pflichtspieltrikot? Ist es ein Freundschaftsspieltrikot? Ist es ein Turniertrikot? Das sind so Sachen, die mich viel mehr interessieren. Aber die Sammler haben oft eher so den persönlichen Zug, was ja auch verständlich ist, weil sie bekommen es ja dann von einem Spieler geschenkt oder kaufen es von einem Spieler. Und die haben natürlich oder fahren jetzt irgendwo hin. Also geht's auch auf die Geschichte. Das ruft jemand an. Wir haben über dich gelesen. Ich habe das Trikot hier. Mein Mann hat das Trikot getragen. Ist leider verstorben. Komm doch mal vorbei, ich würde dir gerne was geben. Und dann fahren die dann 300, 400 Kilometer zu der Witwe und bekommen dann 5 Trikots geschenkt. Ja, und das ist natürlich die persönliche Geschichte, die dann der Sammler mit diesem Trikot verbindet. Die Hintergründe des Trikots selber kommen dann irgendwann später vielleicht auch. Natürlich, wenn er sich damit beschäftigt, wurde es dann wirklich getragen, versucht er auch rauszufinden. Aber bei mir ist es natürlich von Anfang an so, mich interessiert die Geschichte des Trikots mehr als die persönliche Geschichte des Sammlers oder des Spielers, der es getragen hat.
Okay, also wir haben im Prinzip den ersten Teil dieser Community sind tatsächlich diese Sammler der Trikots und dieser persönlichen Geschichte. Hier haben wir schon rausgearbeitet, da ist ein gewisses Risiko immer wieder da. Ist es tatsächlich ein echtes Trikot und dass da ein gewisses Risiko einfach dabei ist und dass man im da genau hingucken muss und drauf achten muss. Und der zweite Teil der Community sind solche leidenschaftlichen Geschichtensammler, wie du es bist und im Prinzip die Geschichte des Trikots arbeiten. Wo recherchierst du? Wie weit kann man da über Archivarbeit machen? Sind es persönliche Kontakte zu den entsprechenden Herstellern? Wo bekommst du deine Informationen her? Denn so ganz einfach scheint mir das nicht, weil ja, also so viele Experten wird es da ja nicht geben, oder?
Nein, nein. Und das Schlimme ist ja auch, oder das Schlimme ist auch so, dass das Traurige ist es eigentlich, dass die Vereine selber ja auch kaum ein Wissen haben. Also eigentlich würde ich ja erwarten, dass wirklich ein Verein, der ein Archiv hat, der ein Museum hat, dass er dann die Expertise vielleicht auch hat. Das ist nicht oft der Fall. Also es gibt wenige Vereine, die wirklich Leute da sitzen haben, die mit tiefer Expertise sitzen und sich dann wirklich auch auskennen, was natürlich auch schwierig ist, weil es ja nicht nur Trikots geht, sondern geht ja auch um andere Memorabilia. Das heißt also, da kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Die Sammler selber sind natürlich eigentlich die Experten. Das war auch vom ersten Buch ganz klar der Fakt. Ich brauchte, ohne die Sammler hätte das erste Buch nicht stattfinden können. Und auch, dass die weiteren Bücher Gladbach und Frankfurt wären ohne Matthias und jetzt dann bei Eintracht Frankfurt Boris Möller nicht zustande gekommen. Also bei Gladbach war es so, da kam ja die Idee von dem Stefan Hermanns, der mein Bundesliga-Trikot-Buch rezensiert hat für den Tagesspiegel. Er ist dort Sportredakteur. Der hat mich dann gefragt, wenn du mal jemals ein Gladbach-Trikot-Buch machen möchtest, würde ich gerne dabei. Dann habe ich gesagt, klar, machen wir. Und dann brauchen wir aber einen Sammler dabei. Und das ist der Matthias Gorke. Und den habe ich mir dazu geholt. Und er ist dann derjenige, der dann praktisch das Wissen der Trikot-Historie beisteuern kann und das Know-how. Und auch die Trikots natürlich. Und bei Frankfurt war es dann halt ähnlich. Da kam dann der Boris auf mich zu und sagte, du, was du mit Frankfurt gemacht hast, mit Gladbach gemacht hast, hätte ich gerne auch für die Eintracht. Und dann haben wir auch das Buch zusammen gemacht. Von mir aus selber wäre es wahrscheinlich nicht gekommen. Also ich hätte von meiner Seite aus kein Frankfurt-Buch gemacht. Aber um die Recherchefrage noch zu klären. Also ich habe natürlich über die Jahre Kontakte zu Adidas, zu Puma aufgebaut, was ich dir am Anfang erzählt habe. Ich habe sehr viel gesammelt. Ne, über die Jahre, wo ich halt noch kein Trikotbuch geschrieben habe, habe ich halt aber alles gesammelt, was es online oder am Frühjahr dann halt Print zum Thema Ausrüster gab. Also wenn irgendwo die Stadionmagazine, ich habe zum Beispiel die ganze Fohlen-Echo-Sammlung bei mir unten im Keller seit 1980 habe ich alle Fohlen-Echo. Davor wird zu teuer, das kann sich dann keiner leisten. Auch ich nicht, kann mir das nicht leisten. Aber ich habe dann halt Fohlen-Echo, ich habe die Kicker-Sportmagazine, die damals ja auch noch Sonderhefte zum Beispiel, die auch sehr, sehr gut noch Recherchematerial beinhalten, weil dann zum Beispiel das Thema Merchandising ist auch so ein Thema. Da gab es halt in den 70er Jahren diese Zentralvermarktung, ja, im Merchandising. Und da stand halt ein Artikel dann drüber im Kicker Sonderheft. Ja, so. Und dann konnte man sich dann darauf beziehen. Und ich bin halt sehr gut, diese Fährten dann aufzunehmen. Ich suche nach Namen. Also meine Großspezialität ist, ich suche nach Menschen und ich durchforste dann diese ganzen alten Stadionmagazine, Eintracht Frankfurt, das war auch dann im Frankfurt-Buch, saß ich da beim Ottmar Herrmann, der hat die größte Eintracht Frankfurt-Printsammlung, die es gibt, und dann haben wir bei ihm die alten 70er Jahre Eintracht Frankfurt-Stadionmagazine durchforstet, auf der Suche nach, wer war damals Mitarbeiter von Minolta, wer war damals Mitarbeiter von Samson, wer war damals Mitarbeiter von Infotech. Und dann war so ein schöner, großer Artikel zum Beispiel über den Kaiser von Frankfurt drin. So hieß Horst Kaiser, hieß der Chef von Infotech. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und da es ja ein älterer Herr ist, über 80 mittlerweile auch schon, habe ich ihn per Post natürlich angeschrieben. Und dann ruft er mich einen Tag später an und sagt, Herr Penobis, natürlich können wir darüber reden. Kommen Sie mich doch mal besuchen. Und dann bin ich halt zu ihm nach Frankfurt gefahren oder in Vorort von Frankfurt. Und dann haben wir uns 2 Stunden über Infotech unterhalten. Und diese Geschichte ist natürlich dann umso schöner wird das. Oder ich habe den Europachef, den alten Europachef von Minolta gefunden. Ja, den habe ich dann angerufen. Der ist auch schon über 80. Japaner, lebt immer noch in Deutschland, immer noch in Hamburg, glaube ich. Und dann haben wir telefoniert miteinander. In Englisch haben wir dann miteinander telefoniert. Und der hat mir dann die Geschichte zu Minolta erzählt, wieso Minolta Trikotsponsor wurde von Eintracht Frankfurt. Oder also Samson habe ich jetzt auch, den ehemaligen Deutschland-Geschäftsführer oder Vertriebsleiter von Samson ausfindig gemacht. Und das sind was mich antreibt. Das ist meine große Leidenschaft. Deshalb auch diese Podcast-Folgen, die ich ja gemacht habe. Das sind ja alles mit Menschen, die ich in der Zeit kennengelernt habe. Deshalb ist die erste Staffel jetzt auch natürlich eine sehr persönliche Staffel, weil das viele sind, die ich schon kenne. Peter Rohlmann, der Merchandising-Experte, Rainer Falkenhayn von Eintracht Frankfurt, Hansi Steinle, der natürlich bei der Recherche zum Frankfurt-Buch dazugestoßen ist, die lernt man dann auf der Recherche kennen. Von daher war es für mich natürlich einfach, solche Menschen in die erste Staffel dann zu bekommen und mit denen dann auch Podcast über sowas zu reden. Aber auch jetzt bei der Neuauflage von Gladbach zum Beispiel, oder auch jetzt Neuauflage vor allen Dingen für nächstes Jahr, Bundesliga-Trikots kommt in die Neuauflage nach 10 Jahren, da bin ich halt auch auf der Suche immer noch nach Gesprächspartnern. Und das Problem ist leider, die sterben ja langsam auch weg. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel für das Bundesliga-Trikotbuch habe ich vor vielen Jahren, habe ich halt damals, war ich ja noch Anfänger, auch was das Thema Gespräche aufnehmen. Ja, ich habe damals das alles am Telefon mitgeschrieben. Ich habe die Gespräche nicht aufgezeichnet. Heute ärgere ich mich schwarz darüber. Ja, weil die Menschen sind nicht mehr da. Ein Herr Heuling Hühne, der Campari zum HSV gebracht hat, lebt nicht mehr. Ein Horst Birkholz, der Admiral und Samson und so bei Eintracht Frankfurt mitbetreut hat, lebt nicht mehr. Ja, und das ist sehr, sehr schade. Und da kann man mit denen nicht mehr reden. Und das sind alles so tolle Menschen gewesen, die dir helfen und geholfen haben, mir geholfen haben, die Geschichten zu erzählen. Und deshalb muss ich jetzt auch mich sputen, gerade was die 70er Jahre angeht, dass ich halt die Leute noch finde und denen noch reden kann, bevor sie nicht mehr da sind. Ja.
Der Podcast heißt Stoffkunde, ist überall dort zu finden, wo man so Podcast findet. Nochmal, was ist die Idee dahinter zu sagen, okay, also bisher kenne ich dich aus Büchern, verschiedenen Artikeln. Wie kam die Idee mit diesem Trikot-Podcast, so wie du das sagst, um im Prinzip die Gesprächspartner und die Stimmen und die Geschichten aufzuheben für die diese Geschichten langfristig zu sichern?
Ja, beides. Also ich habe ja letztes Jahr im Sommer habe ich ja erstmal angefangen, einen Newsletter zu machen, einen wöchentlichen Trikot-Newsletter, der auch Stoffkunde heißt. Den habe ich ein Jahr jetzt betrieben. Der letzte kommt jetzt am Montag, jetzt den 3. Juni, 10. Juni, sagen wir? 8. Juni, genau. Am 8. Juni kommt jetzt die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Dann mache ich einen kleinen Relaunch dann im Herbst, weil ich gemerkt habe, diese wöchentliche Frequenz werde ich nicht durchhalten können. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich mich ein bisschen verabschiedet habe von den Themen, die mich eigentlich persönlich interessieren. Ich habe so sehr versucht, gerade die jungen Zielgruppe, wo wir auch noch vielleicht drauf zu sprechen kommen, diese neuen Trikot-Fans zu erreichen. Ich habe gemerkt, ich muss mal bei meiner Leidenschaft bleiben. Das ist Trikot-Historie. Ja, und Trikot-Historie ist das, was ich jetzt auch am liebsten mache. Und da kommt auch diese Idee für den Podcast her, weil ich gesagt habe, okay, der Newsletter, den wollte ich ergänzen, praktisch um ein Audiomedium, weil nicht jeder liest mehr gerne, auch digital nicht. Und Podcasts, denke ich mal, sind vielleicht dann auch für Leute interessant, die nicht so gerne lesen und die Geschichten. Und deshalb habe ich gesagt, okay, probiere einfach mal so eine erste Staffel, probiere ich aus. Und wie gesagt, ich hatte ja das Glück, dass ich dort auf Leute zurückgreifen konnte, die ich schon kannte. Bis auf Wolfgang Fuhr von Argon, mit dem ich halt vorher noch nie zu tun hatte, aber den ich auch schon über die Entfernung natürlich immer Kontakt hatte, habe ich mit allen Gästen, die ich getroffen habe, schon mal zu tun gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Und da kann man natürlich auch auf das bewährte Wissen zurückgreifen, weil wir haben ja dadurch, dass wir zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit oder auch schon miteinander gesprochen habe, brauchte ich ja nur noch die Geschichten nochmal erzählen lassen für die Hörer dann selber, ne? Dass sie das ihr Wissen, was sie haben, dann nochmal auch in den Ton praktisch. Und es ist natürlich auch für mich einfach, muss ich auch so sagen, ist, weil ich kann jetzt, wenn ich jetzt die Neuauflage von Bundesliga-Trikots angehe und ich habe ein Thema, was ich nochmal genauer wissen will und ich habe das vielleicht durch den Podcast schon besprochen, dann kann ich einfach nur meinen eigenen Podcast mir anhören und habe dann nochmal die ganzen Fakten erzählt bekommen von meinen Gästen. Also es hat auch einen Nutzen für mich selber natürlich für die Zukunft. Aber es macht einfach Spaß. Und geht es ja wahrscheinlich genauso. Es macht einfach Spaß, mit Menschen zu reden und dann halt auch, und das habe ich jetzt beim Daniel gemerkt, dem Afrika-Experten, wir haben beide die gleiche Leidenschaft für Ausrüster und das ist, glaube ich, was nicht jeder hat. Das ist dann auch die Gratwanderung, die ich ab und zu abwägen muss, dass ich nicht zu nerdig werde. Und das ist halt auch bei meinen Büchern immer auch das Ziel. Ich möchte schon Bücher schreiben für jedermann. Also ich möchte für den Großvater, für den Vater, für den Enkel, für die Kinder. Wenn ich so ein Gladbach-Trikotbuch oder ein Frankfurt-Trikotbuch habe, dann möchte ich nicht, dass nur der Trikotfreak das liest, weil der da ganz viele Sachen drin findet für sich, sondern ich möchte, dass das der Gladbach-Fan an sich liest und der durchblättert, oder Frankfurt-Fan, der durchblättert und sagt, oh ja, das Trikot hatte ich auch. Und dann links steht ja dann meistens dann die Geschichte zur Saison oder manchmal steht auch eine Geschichte zum Sponsor oder eine Geschichte zum Ausrüster drin. Also ich benenne meine Bücher eigentlich immer Chroniken. Also es sind eine andere Form von Chronik. Ja, du kannst dir die Vereinschronik kaufen von Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach. Du kannst dir aber auch das Trikotbuch kaufen und hast dann auch eine Chronik. Also, oder hast beide sogar, also das ist auch nicht schlecht. Und das ist eigentlich so der Hintergrund, warum ich meine Bücher mache. Und ich möchte natürlich auch, das ist halt auch aus meinem Job geschuldet, ich möchte natürlich auch Bücher verkaufen. Da bin ich ganz ehrlich. Also nur 1000 Bücher verkaufen, weil ich gerne Spaß dran habe, das wäre mir persönlich ein bisschen wenig. Ich möchte schon, dass sich die Bücher auch gut verkaufen und das tun sie ja. Also Gladbach hat sich jetzt fast 4000 Mal verkauft. Die Neuauflage ist ja schon die dritte jetzt, dann mit Erweiterung, die jetzt kommt. Frankfurt wurde letztes Jahr neu aufgelegt, hat auch schon fast 4000 Bücher verkauft. Also das ist schon, was ich mir schon vorstelle. Auch auf Bundesliga-Trikots, das erste Buch, hätte sich wahrscheinlich im Nachgang noch mehr verkauft, wenn der Verleger damals es nochmal neu nachgedruckt hätte, was er nicht getan hat. Aber ich gehe davon aus, dass das auch nochmal mehr als 3000 Bücher verkauft hätte, wenn er es gemacht hätte, weil jetzt mittlerweile ist Bundesliga-Trikot ein Sammlerstück. Also wenn du auf den Zweitmarkt guckst, bei Amazon oder bei Momox oder wie auch immer, wenn es denn überhaupt zu finden ist, dann kostet es 60, 70 Euro teilweise. Ja.
Vielleicht nochmal eins zu deiner vorletzten Podcast-Episode, weil dann gehen wir quasi wieder in die zweite Gruppe zu den Sammlern. Dort wurde berichtet, unter anderem von Gunnar, der hier auch schon mal seinen Lieblingsverein Wesen Wiesbaden vorgestellt hat, eine digitale Sammlerplattform. Was muss ich mir da vorstellen?
Also Hive, die Jungs habe ich ja auch kennengelernt jetzt. Und da war der Gunnar ja mit dabei und der Chris. Und die haben jetzt was geschaffen, was ich sehr löblich finde. Und das ist auch so eine digitale, natürlich jetzt eine neue Heimat zu finden für Sammlungen. Ne? Ich meine, viele Sammler haben sich eine Website gebaut oder haben ein Instagram-Profil. Aber Hive bietet jetzt die Möglichkeit, Sammlern ihre Trikots dort auf dieser Plattform zu präsentieren, also ihre ganzen Sammlungen zu digitalisieren, sich zu präsentieren und darzustellen. Und aber gleich, und das ist, glaube ich, der Clou in der ganzen Geschichte und der vielleicht auch die zukunftsweisend dann ist, untereinander kommunizieren lässt. Ja, das heißt, die Sammler können dann miteinander auch sich austauschen, können chatten, können sich gegenseitig Tipps geben oder Fragen stellen. Und bei Instagram hast du natürlich hin und wieder dann auch noch andere in deinem, wenn du dann auch, du folgst jetzt diversen Sammlern, dann hast du natürlich auch immer, oder auch anderen, du hast dann aber zwischendurch auch immer wieder andere Sachen drin, denen du auch folgst. Und bei Hive geht es halt wirklich nur um Trikots. Und wenn du dann dort regelmäßig dich aufhältst und dort liest, dann glaube ich, ist das für eine Sammler eine sehr, sehr schöne Community-Geschichte. Ob das dann wirklich so funktioniert, weil die Jungs machen das ja alles ehrenamtlich jetzt aktuell, das ist ja kein Geschäftsmodell hinter bis jetzt, was ja noch kommen kann, was ich auch löblich finde, muss ich sagen, weil im Vergleich, es gibt ja noch andere, die da jetzt auf den Markt wollen und das wird auch dann die Zukunft zeigen, ob das funktioniert. Also Chris Kramer versucht ja Ähnliches mit Kids, aber der geht mehr auf die Verkaufsschiene und möchte Trikots verkaufen oder Händler finden, die dort praktisch ihre Trikots verkaufen. Aber irgendwann wird sich halt einer nur durchsetzen, glaube ich. Also weil Sammler werden nicht sich auf drei Plattformen ihre Sammlungen präsentieren. Also die werden sich eine aussuchen, die haben Instagram, klar, oder ihre Website, aber dann muss eine Digitalplattform am Ende mit meiner persönlichen Meinung nachher, wird nachher nur überleben, wo praktisch dann die Sammler sich austauschen können, vielleicht auch verkaufen können in Zukunft, also wo auch Händler vielleicht kommen. Also aktuell bei Hive ist es ja so, dass man die Händler außen vor lässt. Das ist ganz bewusst so, was ich auch gut finde. Aber wenn du irgendwann Geld verdienen willst mit so einem Modell, digitalen Modell, dann wirst du wahrscheinlich nicht drum rumkommen und dann vielleicht auch Modelle finden, wie du Händler dann trotzdem reinlässt. Ob das dann limitiert ist oder mit Paywall oder wie auch immer, das muss man halt dann sehen. Aber ich glaube nur daran, dass es am Ende nur noch eine Plattform geben wird. Zumindest deutschlandweit. International kann was anderes sein, aber deutschlandweit, die so funktioniert.
Was ich beobachte, ist aktuell, dass wir eine Entwicklung haben, dass es jetzt in vielen rund um Vorwelt der WM viele Retro-Shirts-Shops gibt, die dort im Prinzip Retro-Trikots verkaufen. Natürlich nicht Originale, aber nachgemacht. Also es ist ein gefühlt so ein Hype um die Retro-Trikots. Und natürlich gibt es so eine besondere Entwicklung, aber vielleicht ist die auch schon wieder vorbei, rund um Venezia FC mit so einem Trikot, was ja gefühlt aus von einer Modeausstellung kommt und dadurch eine besondere Aufmerksamkeit auf den Verein gelenkt hat. Wie bewertest du diese Entwicklung?
Ich glaube, das eine bedingt das andere. Also ich glaube, Venezia war einer der ersten, die das so ein bisschen aufgegriffen haben und dann wirklich auch sehr, sehr gut gemacht haben. Und die andere Welle hat sich dann praktisch angedockt. Also das hat sich dann praktisch gegenseitig hochgeschaukelt, so von den Links. Und die 90er-Jahre-Trikots sind ja so die Retro-Trikots, die am beliebtesten sind. Ja, das ist ja das, was auch vom Design her sich am meisten verkauft wahrscheinlich und dann, wo die Leute am meisten hinterher sind und wo es auch sehr, sehr schwer ist, glaube ich, mittlerweile Trikots zu finden, dann auch vielleicht Nullerjahre noch. Und die neuen Trikots, und das ist, glaube ich, das auch eine der Tatsache, diese neuen Trikots interessieren die Fans fast gar nicht mehr. Also was die Vereine heute rausbringen, ist einfach zu einheitlich, es ist einfach zu glatt. Und denke mal, dass das einfach auch damit zu tun hat. Und ich habe das ja beobachtet, als hier der Pop-Up-Store in München aufgemacht hat, die Schlange war 200 Meter lang da um die Ecke. Und ich habe auch auf der Messe in Neuss, ich sitze in Köln, war die letzte auch, was der Sebastian Brauers da jetzt macht mit den Vintage-Börsen. Da hat er sich auch ein kleines Thema ausgesucht, was jetzt gerade super funktioniert und wo er die Welle natürlich auch mitreitet und die Leute dann auch hingehen und auch Trikots kaufen. Aber eigentlich müsste man dort mal eine Umfrage machen mit allen Teilnehmern, die da einkaufen in den Retro-Shops und auch auf diesen Börsen sind. Warum seid ihr hier? Also was ist das, was euch fasziniert? Weil so ganz genau analysiert hat das, glaube ich, noch keiner.
Für dich, wenn du jetzt dir selbst ein Trikot kaufen würdest, ich weiß nochmal, du bist kein Sammler, aber du selbst, was wäre ein ideales Trikot aus deiner Sicht?
Also ich bin ja Gladbach-Sammler und ich habe, also jetzt Sammler in dem Sinn, dass ich mir mal hin und wieder mal ein Trikot kaufe. Jetzt aktuell habe ich mir im Ausverkauf halt das von der aktuellen Saison gekauft, weil es mir gefällt. Ich weiß es nicht. Also ich suche halt immer noch Trikots, wo eine persönliche Beziehung da ist, glaube ich. Und das, also für mich wären das halt ältere Trikots, wobei ich da nicht reinpassen würde mehr. Die müssten dann schon XXL sein. Die meisten Trikots sind aber leider XL damals noch. Es gibt zum Beispiel so Trikots, die halt nur einmal getragen wurden. Also es gibt dann ein bestimmtes Lotto-Trikot von Borussia Mönchengladbach aus der Saison 2004, 2005. Das wurde nur in Hamburg gespielt. Die weiße Version ist schon mein Lieblingstrikot von Gladbach, einer meiner Lieblingstrikots von Gladbach. Und die schwarze Version gibt's halt nur einmal in diesem Spiel. Wenn es das jetzt zum Beispiel als Fanshop-Version auch gegeben hätte, hätte ich mir die sofort gekauft. Ja, weil es einfach auch diese Beziehung zu dem Spiel, zu den Besonderheiten des Erlebnisses. Ich hab hier bei mir in der Wand, wo wir gerade darüber gesprochen haben, Präsentation. Ich habe schon ein paar Trikots hier. Ich habe bei mir in der Wand im Trikotrahmen hängen auch ein Everton-Trikot aus der Saison 2014, 2015, was mir auch so gut gefallen hat und wo ich mich dann im Nachhinein geärgert habe, dass ich das jetzt auch im Zweitmarkt gekauft, das Trikot auch nicht in meiner Größe. Das kann ich also gar nicht anziehen. Und damals habe ich mich geärgert, dass ich es mir halt nicht gekauft habe. Weil ich hab's jetzt nicht, ich kann's nicht anziehen, weil ich es nicht habe in meiner Größe. Und das sind so Dinge, wo ich sage, die Trikots müssen mir persönlich so gut gefallen, dass ich da bereit bin, 50 bis 100 Euro auszugeben. Aber ich würde niemals, glaube ich, mehr als 250 Euro für ein Trikot ausgeben. Das teuerste, was ich habe, ist hier auch ein Matchworn-Trikot. Bei mir auch in der Wand hängen von Jonas Hofmann. Da habe ich 250 Euro für bezahlt. Das ist aber auch, glaube ich, die Obergrenze, die ich ausgeben würde. Mehr würde ich nicht für ein Trikot ausgeben. Egal, wie lieb ich es habe oder wie gerne ich es hätte. Also die 2.500, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, vom Helmut Rulli da, sorry. Auch wenn ich es hätte, glaube ich, würde ich es nicht ausgeben.
Die Bücher haben wir schon angesprochen, nicht direkt, mehr indirekt. Also es gibt Bücher zu Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach und es wird bald ein neues Buch zu den Bundesliga-Trikots geben. Das wird man sicherlich auf deinen Kanälen rund um Stoffkunde informiert. Den Link, den sende ich auf jeden Fall in die Sendungsnotizen. Ich würde gerne ein bisschen mit dir zur WM gucken wollen. Wir haben 48 Nationen, die größte WM aller Zeiten. Die Bedeutung und die Konsequenzen haben wir in der letzten Episode mit der wunderbaren Alina Schwärmer besprochen. Aber dich natürlich mit dem Fokus auf dein Thema haben wir drei Hersteller mit Adidas, Nike und Puma, die 77% der WM-Trikots herstellen. Überrascht dich diese Dominanz oder ist es eher sogar, dass du sagst, ne, früher war es mehr?
Ja, früher war es natürlich mehr, weil es so viele kleinere Hersteller ja gar nicht gab. Also und das Teilnehmerfeld war ja dann auch, die Teilnehmerfeld war noch kleiner. Aber es gab immer ihre Exoten, ne? Also die, was wir auch das Thema Afrika angesprochen haben, auch da gab es früher immer schon kleine Länder, die dann auch in anderen Ausrüstern gespielt haben. Aber diese Dominanz, die wird sich auch nicht ändern, weil die großen Nationen haben halt alle ihre Ausrüsterverträge mit den großen dreien. Und dann kommt der eine oder andere kleinere dazu, der vielleicht nicht das Bedeutung hat und der nur einmalig sich qualifiziert hat für so eine WM oder auch Europameisterschaft oder so. Also ich weiß zum Beispiel bei der das sind so Themen, wo ich so nicht besonders gut drin bin. Also ich habe Freunde, die können dir alles runterrattern, welche WM und EM sportlich der und der sich qualifiziert hat. Das gelingt mir nicht. Also Island war ja mal qualifiziert, ne? Bei der Europameisterschaft. Aber frag mich nicht, welche die EM das war. War es zu 16, zu 14, zu 12? Ich kann es dir nicht sagen. Aber das war schon auch so ein kleiner italienischer Hersteller, Erea, der die Trikots für Island dann hergestellt hat und die sich dann auch hervorragend verkauft haben. Und oder wo auch die sehr beliebt waren und weil dann die sportliche Leistung auch da waren. Und jetzt bei der kommenden WM, klar, da sind die großen Nationen, aber wenn man jetzt die kleinen Nationen anguckt, also Usbekistan hat zum Beispiel eine Marke, die habe ich noch nie gehört, Seven Saber, ja, Marathon, die kennt man schon eher, das sind Südamerika sehr bekannte Marke, die haben Ecuador, ne? Kappa hat Tunesien, Capelli, die hier ja auch in der dritten Liga bekannt sind, haben Cap Verde jetzt zum Beispiel als Ausrüster. Ja, selbst Reebok ist wieder da mit Panama, obwohl Reebok eigentlich gar kein Fußballausrüster mehr ist, eigentlich im eigentlichen Sinne. Ja, und auch Jaco hat den Irak, Umbro hat die Republik Kongo. Also es gibt auch die Kleinen dort, aber die werden halt immer in der Minderheit sein und die Großen werden immer das Feld bestimmen.
Gibt es, also bei dieser Bestimmung der Großen, gibt es sowas wie nationale Designidentitäten oder ist es dann doch in dieser Mischung beim jeweiligen Hersteller immer sehr ähnlich und damit auch leicht langweilig? Wie würdest du das bewerten?
Also mittlerweile ist es ja so, dass viele, gerade Nike ist ja extremer davon, auch Puma macht es sehr häufig, dass es halt bestimmte Templates gibt. Na, das gab es aber immer schon. Also auch in den 80er Jahren waren viele Trikot-Designs identisch, es waren nur die Farben waren halt anders. Aber die Trikot-Designs waren halt oft die gleichen. Sei es in der Nationalmannschaft, sei es in der Bundesliga. Man greift halt immer auf Standard-Trikots zurück, Katalog-Trikots, die dann halt für die Nationalmannschaften entsprechend angepasst werden. Für die Großen natürlich, also Adidas mit Deutschland oder auch Frankreich oder Brasilien, Argentinien, die haben immer schon noch ihre eigenen Designs dann bekommen. Gerade die Standard, also Argentinien ist ja dann mit Blau-Weiß dann ja auch oder Uruguay mit dem Hellblauen. Da ist immer schon noch eine persönliche Note sicherlich mit dabei. Aber wenn du die Trikots dann dir anguckst, ich glaube, da gibt es halt schon sehr viele Ähnlichkeiten, auch was die Trikots angeht, die dann getragen werden. Nämlich jetzt an die E21, glaube ich, war das. Da gab es da von Puma ein relativ hässliches Trikot, was auch in der Bundesliga von Gladbach und Dortmund und in Manchester City getragen wurde. Und die Österreicher haben das auch gehabt. Ne? Die Österreicher haben damit auch, das war das Auswärtstrikot dann von Österreich. Also die greifen natürlich auf gleiche Trikotmodelle oder Layouts zurück bei den WMs, ja.
Adidas stellt allein 30% der WM-Teams und ist gefühlt immer sehr dominant. Ich habe das jetzt nicht über die ganzen WMs berechnet. Was macht Adidas aus deiner Sicht so erfolgreich?
die langfristige Bindung an halt die Nationen, ne? Also Deutschland ist halt, jetzt verlieren sie halt, Ende des Jahres ist es halt vorbei nach 70 Jahren oder 50 Jahren, ja 70 Jahren im Fußball-Schuhsektor. Trikots sind sie eigentlich erst seit der WM 82 wirklich Partner. Davor war es immer noch andere Ausrüster teilweise mit dabei, auch wenn sie wie Irima dann auch zu Adidas schon gehörten. Das ist natürlich der Heimatmarkt, aber es gibt natürlich auch andere Nationen. Argentinien war auch immer ein Adidas-Club. Also die haben zwar zwischendurch auch mal Lacoste Sportif, glaube ich, gehabt oder auch andere, aber eigentlich war Argentinien immer sehr, sehr stark Adidas. Und ich glaube, da geht es halt dann auch um Geld. Ja, also der eine bietet mehr, das hieß es ja gerade. Also was ist passiert? Deutschland hat verloren oder Adidas hat verloren an Nike. Die Franzosen waren auch mal Adidas. Ja, auch Nike seit vielen Jahren. Also ich glaube, heute ist es wirklich so, dass das da das Geld der Hauptgrund ist. Und früher war es halt die enge Beziehungen, die Horst Dassler, gerade in den 80er Jahren war es ja Horst Dassler, der ganz, ganz enge Verbindungen zur FIFA hatte und der auch ganz, ganz enge Verbindungen zu den Nationalverbänden hatte. Auch da gibt es persönliche Beziehungen von Menschen, die beim Ausrüster arbeiten und die dann einmünzen in Verträge. Also es gibt zum Beispiel einen ehemaligen Puma-Mitarbeiter, der lange für Adidas gearbeitet hat, der dann zu Puma gewechselt ist und der hat dann die ganzen Beziehungen zu den afrikanischen Clubs mitgenommen. Ja, und das, was früher dann vielleicht noch Adidas Club war, war dann auf einmal ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später Puma Club. Einfach nur aufgrund der persönlichen Beziehungen dieser Menschen zu den Verbänden und zu den Leuten. Und in der heutigen Zeit ist es eigentlich ausschließlich Geld, denke ich mal. Also der eine überbietet den anderen.
Nun habe ich verstanden, dass du vor allem die Geschichten hinter den Trikots dich interessieren, aber als Trikot-Experte musst du natürlich da durch. Wir haben die WM mit 48 Teams vor uns. Die haben alle in Torwart-Trikot, die haben alle in Heimtrikot und die haben alle in Auswärtstrikot. Und du hast ja schon angesprochen, wir haben eine ganz gute Mischung durch die kleineren Hersteller und tauchen plötzlich was Neues auf. Nun habe ich die Hörerinnen und Hörer vorab gefragt, was ihnen so gefällt. Da ist natürlich Kap Verde genannt worden. Da ist das Trikot Mexiko, das Heimtrikot, was sehr auffällig gestaltet ist. Natürlich auch das Deutsche, das Spanische. Aber Schweden auswärts als Besonderes genannt worden und Curaçao natürlich auch und einmal Japan. So, was ist dir eins aufgefallen, wo du sagst, das ist irgendwie vom Design besonders, das finde ich sehr aufmerksam, ist dir vorab eine Geschichte, aber meistens werden ja erst die Geschichten hinterher geschrieben, wenn sie getragen werden. Ist irgendein Trikot für dich besonders rund um die WM oder sagst du, nee, Danny, das entwickelt sich erst alles. Ich bin der zurückguckt. Mal sehen, was bei der WM passiert, welches Trikot überhaupt hält und welches dann auseinanderfällt, hatten wir ja auch schon. Wie ist da so dein Blick auf die Trikots der WM?
Ich beschäftige mich ehrlich gesagt im Vorfeld wenig damit. Ich werde am Montag in meinen letzten Newsletter werde ich das Thema natürlich aufgreifen. Da werde ich auch nochmal, dass wir es hier im Grunde auch schon angerissen haben, hier nochmal machen, so eine kleine Vorstellung. Aber für mich entwickelt sich das erst während der WM. Also für mich ist das beste Beispiel WM 2018 in Russland. Da war Peru qualifiziert und Schweden. Und wo wir gerade Schweden auswärts hatten, da war das Schweden auswärts auch schon geil. Also ganz ehrlich, das war mein Lieblingstrikot von der WM 2018 und auch das Peru-Trikot von der WM 2018 waren meine beiden Lieblingstrikots. Und da war ich sogar schon so weit, dass ich einen Sammlerfreund gefragt habe, du, was würde das denn kosten, wenn man das Matchworn kauft, ja, im Nachgang. Und dann hat er mir die Preise genannt und dann kommen wir wieder zurück, was wir gerade gesagt haben. Okay, dann
muss das doch nicht sein.
Bleiben. Ja. Aber jetzt bei der kommenden WM wird es genauso sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so intensiv viel gucken werde, aber das habe ich bei der WM von Katar auch gesagt. Habe gesagt, okay, das gucke ich auch nicht. Und dann habe ich dann doch mehr Spiele gesehen, als ich mir eigentlich angucken wollte. Und das denke ich mal, wird jetzt bei der WM in den USA, Mexiko, Kanada genauso sein, dass ich dann doch irgendwann abends um 10 Uhr dann nichts zu tun mehr habe, weil mein Tagewerk ist getan und dann bleibe ich irgendwo beim Zappen hängen und dann schaue ich dann doch vielleicht Südkorea gegen irgendwas. Also das kann mir schon passieren. Und dann gucke ich natürlich, und das werde ich auf alle Fälle tun, ich werde mir jede Mannschaft einmal angucken. Einfach nicht aus sportlicher Sicht, sondern wirklich der Trikots wegen. Ja, weil das ist, Mike, bei der Bundesliga geht es mir ja genauso. Erster Spieltag oder letzter Spieltag oder Konferenz, jetzt DFB-Pokal ist auch schon ein spannendes Thema für mich immer. DFB-Pokal-Konferenz schaue ich mir leidenschaftlich an, nicht wegen der Spiele, sondern ich gucke einfach, was hat der Drittligist XY denn für einen Ausrüster? Oder was hat der Viertligist für einen Sponsor? Oder keine Ahnung, ja. Und das wird mir bei der WM jetzt nicht anders gehen. Dann schaue ich mir auf einmal wirklich an, wer ist denn Seven Saber? Ne? Also Usbekistan werde ich mir, klar, die Trikots sind alle schon online, man kann sie alle sich angucken, aber wenn sie dann wirklich im Spiel getragen werden, ist das dann nochmal eine ganz andere Faszination. Und deshalb werde ich sicherlich aus dem Grund mir doch mehr Spiele angucken, als ich wahrscheinlich jetzt ursprünglich mal geplant habe, ja.
Ein allerletzter Versuch, dich doch irgendwie festzunageln. Das deutsche Trikot. Wie ist dein Eindruck? Ist es ja das letzte Adidas-Trikot für eine lange Zeit vermutlich. Ein gelungener Wurf?
Also das Heimtrikot gefällt mir gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Das Heimtrikot finde ich schrecklich. Dieser Punkt, der leider auch vielen Trikot-Fans ein wenig auf den Wecker geht oder auf den Zeiger geht oder wie auch immer. Man nimmt eine Anlehnung an ein sehr berühmtes und ein sehr beliebtes und wahrscheinlich das beliebteste Deutschland-Trikot aller Zeiten und versucht es in die Neuzeit zu transportieren. Ja, und macht es meiner Meinung nach schlimmer als je zuvor. Das liegt wahrscheinlich mit meinem Jahrgang zusammen, mit meinem Alter zusammen. Ich finde es schrecklich, die Jungen finden es super. Also da muss man Nachsicht mit mir haben, liebe Hörer. Wenn ihr das anders seht, dann seid ihr euch das gegönnt. Aber ich finde es schrecklich. Das Blaue finde ich sehr schön, muss ich sagen. Das Blaue gefällt mir gut. Da hat man zum Beispiel auch was versucht. Da hat man auch was aus der Vergangenheit genommen und hat es neu adaptiert und hat es aber gelungen adaptiert. Und das geht also auch. Ja, also es ist schon so, dass das schon schön ist, was die gemacht haben. Auch das Pinkfarbene fand ich nicht schlecht. Die Idee, den Mut, sowas zu machen, finde ich gut. Ja, also da gibt es schon. Aber es ist halt wirklich schwierig und wird so ein klassisches Trikot, gerade Schweden, wo wir über Schweden gesprochen, Schweden auswärts, blau mit gelben, glaube ich, war das damals oben, hatte das Streifen auf dem Trikot. Und es ist jetzt, glaube ich, ja auch, das sind halt immer meine, aber das ist wirklich Altersfrage. Und das sehe ich ja auch immer wieder, die jungen Leute stehen auf was ganz anderes als wir älteren Herren. Ne? Also, ich kann ja die Frage umdrehen, Danny, wie geht's dir denn damit? Welches ist denn dein Favorit? Aber hast du einen Favoriten?
Das ist wirklich auch schwierig, weil natürlich jeder so ein bisschen individuell auf diese Themen schaut und jeder ist eben so eine Geschmackssache ist. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass ich mich freue, dass die kleineren Hersteller auch mit da sind, weil dadurch das Bild etwas bunter wird. Es mag wie ein Widerspruch klingen, dass ich Mexiko sehr beeindruckend finde, weil es halt ein Adidas-Trikot ist und man halt das ganz gut gestaltet hat. Aber natürlich finde ich einfach mal so ein Capelli-Trikot einfach in der Mischung mal ganz wunderbar und das gefällt mir sehr gut. Also das ist Cap Verde, das ist schon mal so ein Hingucker. Und Adidas gefällt mir immer am besten, wenn es sehr authentisch rüberkommt und sehr schlank. Und da muss ich sagen, so langweilig der Tipp auch ist, das hat Spanien auswärts am besten geschaffen. Die drei Streifen in Weiß und das Logo ist so ein Trikot, was mir sehr gut gefällt, weil es eben ruhig ist und klar Adidas setzt. Aber das sind, wie gesagt, immer inhaltlich individuelle Sachen. Die großen Geschichten werden ja dann bei der WM geschrieben und man wird sie irgendwo bei dir auf Stoffkunde in einem Newsletter finden. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches Turnier war denn das, wo die alle kaputt gegangen sind?
Nee, das ist die Schweiz. Das war die Schweiz. Und ich glaube, das war 2008 oder 2012. Da bin ich halt wirklich nicht gut. Obwohl ich mich dafür interessiere, ich kann dir wirklich das aktuelle Jahr nicht mehr nennen, wann das war. Ich weiß nur, dass es passiert ist. Und ja, da hat mir der Puma-Mitarbeiter auch gesagt, das war halt eine kaputte Charge. Ne? Also das kann halt passieren. Ne? Das ist ja.
Gerade wenn es auf der passieren. Großen Bühne passiert, dann ist das wirklich hart. Ich muss aber fast zum Ende nochmal ein schwieriges Thema ansprechen, denn klar ist auch, dass wir hier über eine Trikotherstellung und ein hocheffizientes Geschäftsmodell reden mit einem großen Wachstum. Du siehst, hast ja die Trikotpreise schon in dem Handel angesprochen, aber auch im aktuellen Handel ist das schon eine beeindruckende Entwicklung und die Bedingungen der Herstellung halten da nicht in jedem Fall mit, beziehungsweise gibt es da eben oft Berichte, ja, die ein schwieriges oder die zeigen, dass das ein schwieriges Thema ist. Wie beschäftigst du dich damit? Du sagst ja, du versuchst tatsächlich die Hersteller, oder hast es ja ganz wunderbar auch beschrieben mit HBW, dass du tatsächlich auf die Suche gehst, wer ist jetzt genau der Hersteller? Nimmst du dich auch diesem Thema an oder spielt das bei dir eher eine untergeordnete Rolle, weil es mehr so um die sportlichen Geschichten geht?
Das ist ein schwieriges Thema, wirklich insofern, dass ich halt wirklich heute ja gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo wird hergestellt. Ne? Also wir HBW zum Beispiel, da ist so ein alter Hersteller aus den 70er Jahren, das war ja wirklich Textilproduktion ja noch Menschenhand in dem wahrsten Sinne des Wortes jetzt, also Handwerk. Handwerk ist es ja noch gewesen, Näherinnen, die in Deutschland dann gearbeitet haben oder jetzt HBW, glaube ich, kommt aus Israel, das ist so die Vermutung, die wir haben, wo die herkommen oder auch jetzt auf der Schwäbischen Alb. In Deutschland wurde sehr viel produziert, noch in den 70er Jahren, da wurden auch später sogar noch wurden Trikots produziert. Heute ist das ja alles wirklich ausgelagert nach Asien, nach Bangladesch, nach China, nach Vietnam und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich darauf gucken kann oder wie ich darauf gucken soll. Es gibt natürlich immer wieder Dokumentationen, ne, die das aufgreifen, wo dann auch darüber berichtet wird und die Arbeitsbedingungen und genau wie bei der normalen Textilproduktion, das ist ja auch so, wird ja auch immer wieder darüber berichtet, wie die Arbeitsbedingungen sind. Die Arbeitgeber sagen immer, ja, wir tun schon mehr, wir zahlen schon mehr als der Durchschnitt und so weiter und so fort. Ja, ich kann es echt heute, und das ist, glaube ich, das Gute, dass ich Trikot-Historiker bin, dass meine Zeit eigentlich eher so die Vergangenheit ist und nicht die Neuzeit so sehr. Wobei in den 10, 15 Jahren muss ich mich natürlich dann auch mit den Trikots von heute beschäftigen. Und das ging ja schon auch früh los. Also das heißt, ich müsste mich dem Thema eigentlich auch intensiver annehmen. Aber ich bin ehrlich, ich sträube mich da ein wenig, weil dann verleitet es mir das Thema vielleicht auch ein wenig. Ne? Weil das ist wirklich, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein Thema, was grenzwertig ist und mit dem man sich auf alle Fälle ja auch beschäftigen soll und das auch ankreiden sollte und kritisieren muss. Aber ich kann da auch nur den Herstellern vertrauen. Also und sagen, okay, wenn die sagen, wir sorgen dafür, dass die Trikots unter menschenwürdigen Verhältnissen produziert werden, dass wir mehr Geld bezahlen, als der durchschnittliche Mitarbeiter vor Ort sonst normalerweise verdienen würde, dann ja, ich kann ja nicht hinfliegen und es kontrollieren. Also ich bin kein investigativer Journalist.
Also ja. ich glaube, es ist wichtig, das Thema einfach mitzudenken und auch mit anzusprechen, ne? Also dass es nicht zu romantisch wird, dass das einfach ein Thema ist, wo man auch immer hingucken muss und auch nachfragen muss.
Und kritisch auch sein muss, ne? Auch kritisch, das kritisch beäugen und auch kritisch drüber lesen. Aber ich glaube, die Journalisten, die wirklich diese, aber da gibt's ja auch eigentlich die das tun, die in der Textiljournalismus unterwegs sind oder in Tageszeitungen unterwegs sind, die dieses Thema dann auch aufgreifen und dass man denen dann halt auch die Möglichkeit gibt, in Podcast oder in Newsletter oder wie auch immer, dann auch mal die Bühne zu geben und sagen, hey, du, erzähl mir doch mal, du hast dazu recherchiert. Ist es denn wirklich so schlimm oder ist es wirklich so gut? Aber das werde ich nicht tun. Bin ich auch ganz ehrlich. Das werde ich nicht tun. Das werden andere machen müssen.
Du hast zum Anfang berichtet, dass es eben neben diesen privaten Sammlern eben auch Vereine gibt, die sich dort sehr engagieren. Gibt es Vereine, wo du sagst, die machen das außerordentlich vorbildlich oder vielleicht ist es besser bemerkenswert gut? Und dort kann man in einem Museum, ist das Thema mit dargestellt, dort kann man sich das angucken. Gibt es da jemanden, den man hervorheben und positiv erwähnen sollten?
Also alle Vereine, die ein eigenes großes Vereinsmuseum haben, wie der HSV, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Arminia, das kleine Vereine wie Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, die haben alle schöne Museen. Also wenn sie welche haben, haben sie auch immer jemanden dahinter, der sich des Themas ernsthaft und gewissenhaft annimmt. Da kann ich auch, möchte ich auch gar keinen kritisieren oder irgendwie negativ darstellen. Was ich gerade vorhin schon gesagt habe, es ist ja auch die Masse an Material, was dort ausgestellt wird. Wir reden ja über Trikots, die nur ein kleiner Bestandteil der Ausstellungen jeweils sind. Das heißt, du kannst als Fußballmuseum mit einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern kannst du ja gar nicht das leisten, was ein Trikotsammler leisten kann. Ja, weil die sich damit beschäftigen und so. Was ich mir wünschen würde, das sage ich ehrlich, und da bin ich, glaube ich, auch einheilig mit einiger Anzahl von Sammlern, und viele Vereine machen das ja auch. Manche Vereine sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger vielleicht oder zurückhaltender. Ich würde mir schon wünschen, dass der Austausch mit den Sammlern intensiver wäre manchmal. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass man da dem Braten nicht so traut oder sich selbst vielleicht dann doch sagt, nee, möchten wir nicht dran, warum auch immer. Ich glaube, die Sammler, die ich kenne zumindest, also die wirklich Hardcore-Sammler, die mit der Expertise, und die werden ja auch oft rangezogen, also ich kann es nur für meinen Verein sagen, Borussia Mönchengladbach, da werden die Sammler sehr eng mit einbezogen. Und so wünsche ich mir das auch bei anderen Vereinen, dass, wenn es Experten gibt, die große Sammlungen haben oder auch kleine Sammlungen haben, die aber die Expertise haben, dass die Vereine sich nicht scheuen sollten, diese Experten zu sich zu holen oder mit ihnen zu reden, sich mit auszutauschen, weil es können ja nur alle profitieren davon. Und falsch liegen kann jeder. Also das Thema, wie wir so gesprochen haben, da kann ich auch die Folge ja mit Wolfgang Fuhr von Argon ja auch empfehlen. Dann, da ist es ja auch ein extremer Diskussionspunkt. Falsch liegen kann man sowohl als Sammler, als Auktionator, als Museum. Das Feld ist so neu, also dass gerade dieses, was jetzt da passiert, auch mit den Fälschungen oder mit den Nachweisen, wie gesagt, das war in den 70er, 80er Jahren oder auch Ende der 90er Jahre, als die meisten Sammler angefangen haben, war das Thema noch nicht so groß. Jetzt ist halt Geld im Spiel, viel Geld im Spiel, und dann wird es natürlich heikel. Ja, und da muss man natürlich genauer hingucken. Und wer am Ende recht hat, ja, das ist dann wirklich ganz, ganz schwer herauszufinden. Und da muss man natürlich auch Expertise dann haben und den Leuten trauen können. Aber wenn du Pech hast, wirst du trotzdem, bei aller Expertise, kann es dir trotzdem passieren, dass du eine Fälschung hast. Also auch als Museum. Ne? Auch selbst im Museum kann es passieren, dass du eine Fälschung hast. Und ja.
Aber verstehe ich dich richtig, wenn ich jetzt so eine Art Hinweise oder Tipps für jemand, der so mit dem Sammeln gerade anfängt, das ist einfach schwierig, oder? Also man kann nicht so in Leitfaden gehen, sondern kann einfach sagen, seid vorsichtig, es ist halt einfach ein Bereich, wo begonnen wird, Geld zu verdienen, und damit sind da eben auch Leute auf dem Markt, die dort andere Absichten haben.
Ja, das ist aber, glaube ich, vor allen Dingen für die alten Schätze halt das Problem. Also wenn du wirklich ein Sammler bist, der Fanshop-Trikots sammelt, oder also jetzt, wenn du keine Matchworn-Trikots sammelst, ja, sondern wirklich Fanshop-Trikots sammelst und auch dir auch egal ist, ob das jetzt ein Original ist oder eine Fälschung oder wie auch immer. Die Fanshop-Trikots erkennst du ja sowieso, die im türkischen Bazar oder Mallorca oder wie auch immer, die erkennst du ja mit einem Auge. Also da brauchst du ja nicht mal Experte sein, dass das eine Fälschung ist. Und wenn du das gerne trägst, dann trägst du es halt gerne. Aber wenn du dann wirklich sagst, komm, ich möchte mir jetzt eine Sammlung aufbauen, und auch von Retro-Trikots, und du zahlst ja mittlerweile auch für Retro-Trikots schon 120, 150, 200 Euro. Ne? Also das ist ja auch so. Und das Trikot sollte dann schon original sein. Also wenn ich mir ein Retro-Trikot kaufe aus den 90er Jahren von Manchester United, Hertha BSC oder was auch immer, dann möchte ich natürlich schon, dass das ein Original-Trikot ist. Aber da sind die Händler, glaube ich, die das jetzt heute anbieten und die ihre Shops da haben oder auch ihre Online-Plattformen haben, die sind ja dann auch schon, glaube ich, sehr im Eigeninteresse dahinterher, dass das Originale sind, die sie verkaufen. Ja, weil die zerstören sich ja ihr eigenes Geschäft, wenn sie was verkaufen, wo sie wissen, dass es eine Fälschung ist. Das, glaube ich, wird keiner von den machen. Also nicht absichtlich zumindest. Und wenn dann doch mal was dabei ist, dann nehmen sie es dann hoffentlich auch zurück. Schwieriger ist es wirklich, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt anfangen, mir eine Matchworn-Trikotsammlung aufzubauen aus der Historie meines Vereins. Ja, dann kann ich nur darauf zurückkommen, was ich am Anfang schon gesagt habe, es wird dir nicht mehr gelingen, weil die guten Stücke sind alle weg. Also die Sammler werden die dich hergeben, ja, also das heißt, also alles, was da in den 80er, 70er Jahren mal irgendwo war, du wirst immer mal ein Einzelstück irgendwo kriegen und du wirst immer mal jemanden noch ausfindig machen, weil er bei dir in der Nachbarschaft wohnt oder weil du einen Freund hast, der den Freund kennt. Die Sammler kommen ja weiterhin an ihre Trikots, aber dieser riesige Sammlungsaufbau, wie die Jungs, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, in meinem Buch, das wirst du nicht mehr schaffen heutzutage. Weil die Sammlung gibt keiner auf. Es sei denn, sie sterben dann irgendwann, dann kommen die Trikots wieder auf den Markt. Aber das sind alles noch Jungs, die sind noch Anfang 50, Mitte 50. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis die dann irgendwann auf dem Markt sind. Und wer weiß, ob in 20 Jahren Trikots dann noch diese Rolle spielen überhaupt. Das ist dann das nächste Thema. Ne? Wie lange geht dieser Hype? Ich meine, wir haben ja eine Welle jetzt aktuell, eine Retro-Welle oder eine Hype-Welle. Und die ebbt ja irgendwann immer ab. Also irgendwann wird auch das sich wieder auf ein Normalmaß reduzieren. Ja. Wobei, so ein Classic Football Shirt, das wusste ich ja über viele Jahre auch nicht. Das ist ja mittlerweile ein Multimillionenkonzern. Ne? Also die Gründer haben das ja sogar verkauft an einen Investor. Ja. Also das sind nicht mehr die Jungs, die vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren angefangen haben, in England Trikots zu verkaufen aus Spaß und der Freude, sondern das ist heute ein Multimillionen-Business. Und alle Jungs und Mädels, die jetzt hier Trikotshops öffentlich kennen, mittlerweile sehr viele, die ja auch so Pop-Up-Shops machen oder Retro-Shops machen, auch in den Vintage-Laden gibt es ja sehr viele Trikots mittlerweile. Ich bin mal gespannt, wie lange die diese Trikots dort noch verkaufen. Es kann sein, dass sie noch 5 Jahre, kann sein, dass das immer größer wird, dass es wirklich sich etabliert, aber es kann auch gut sein, dass es irgendwann nicht mehr so interessant ist und dass es dann reduziert wird oder vielleicht sogar aufgegeben wird. Ja. Ja,
schauen wir mal. Hättest du dir vorstellen können, also man hat ja immer Werbung als was Störendes empfunden, hat ja auch was mit der Historie zu tun, dass das zeitlang verboten war und dass jetzt eben solche Werbung eben, du hast ja selbst beim Frankfurt-Trikots besprochen, Commodore und Bayern München ist, glaube ich, auch so was ganz Besonderes, dass das daraus auch so ein Hype wird, das ist ja auch unvorstellbar. Ich meine, bei Commodore ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du hast ja eben Firmen, die eben auch heute noch existieren und damit auch heute noch von dieser Werbung, selbst bei Retro-Shirts, profitieren. Also das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich nie hätte mir vorstellen können.
Das ist ja, was ich auch sehr faszinierend finde, was seit Retro-Trikots mit dem einmaligen Sponsor neu aufgelegt werden. Und auch das sind so Dinge, die ich noch nicht nach der Sache bin, ich wollte ich immer schon mal nachgehen. Wie sieht das denn eigentlich der heutige oder das Unternehmen, wenn es jetzt noch gibt, manche gibt es ja nicht mehr, ja, aber wenn es dieses Unternehmen noch geben würde, also Commodore ist nicht mehr da, denen kann das egal sein, ja, aber ein Diebitz zum Beispiel gibt es ja noch als Marke, ist zwar jetzt nicht mehr Diebitz selber, sondern gehört jetzt halt zum Konzern und ist auch nicht mehr so richtig bedeutend, aber die freut es wahrscheinlich, weil die Marke wird dann trotzdem nach draußen getragen, weil als Marke gibt es sie ja weiterhin. Aber ob es da abgeklärt wurde mit den Markenrechten, ob das überhaupt geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ganz ehrlich nicht. Also ich wundere mich immer wieder, dass da Trikots aus den 70er, 80er Jahren neu aufgelegt werden mit Marken, die ja noch existieren. Aber ob das rechtlich so richtig ist, kann ich dir gar nicht sagen.
Und die Hörerinnen und Hörer, die mehr über dich wissen wollen, finden unter trikotbuch.de zahlreiche Informationen. Der Podcast Stoffkunde wird den werde ich verlinken, weil er verschiedene Themen aufgreift. Die erste Staffel, davon hast du berichtet, ist im Prinzip abgedreht und hat ganz wunderbare Geschichten. Steve, dir ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in diese Leidenschaft rund um das Trikot und insbesondere ihre Geschichten gegeben hast. Unglaublich, was du da schon rausgefunden hast. Ich finde das ganz fantastisch. Und ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast in diesem Podcast warst. Und wir wünschen dir eine wunderbare WM mit möglichst wunderbaren und tollen und historischen Geschichten rund um die Trikots. Danke dir.
Ich danke dir, Daniel.